Liebe Gemeinde, ich grüße euch. Ich grüße Sie zu den heutigen Zumutungen, die wir im Namen unseres Gottes feiern. Im Kirchenjahreskreis ist heute der letzte Sonntag nach Epiphanias. Wir stehen also am äußersten Rand der Weihnachtszeit. Mich berührt es, wenn ich da und dort scheinbar vergessene Weihnachtsdekorationen sehe. Noch nicht in Kisten und Kästen verpackt. Sie ist lange her, die stille Nacht 2023. Gestern haben wir den Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus begangen und an die Befreiung von Auschwitz. Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerk werden beschuldigt, in die Terrorangriffe der Hamas in Israel verwickelt gewesen zu sein. Diese Vorwürfe werden geprüft. Nach anderen Staaten will nun auch Deutschland vorerst keine neuen Gelder bewilligen. Auf den Straßen unseres Landes demonstrieren wir gegen Rechtsextremismus. Am vergangenen Donnerstag wurde die Studie zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderer Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und in der Diakonie in Deutschland veröffentlicht. Sie erschüttert uns als Mitarbeitende und Mitglieder der evangelischen Kirche zutiefst und fordert uns, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Und dennoch, oder gerade darum, soll heute die Stille in unserem Gottesdienst Thema sein. Die Freude an der Ruhe, der Mut zur Stille und der Weg in die Achtsamkeit. Dich rühmt der Morgen. Wir singen unser erstes Lied. Herr Reuter ist noch Bote von Gesangbüchern, wenn sie ihm noch fehlen. Fische reden könnten, na ich danke. Man hörte von der Donau bis zur Panke statt Meeresstille und statt Wellenrauschen nur Muscheln tuscheln und Karauschen plauschen. Jedoch welch weise Fügung, sie sind stumm. Was die Natur betrifft, die weiß warum. So spaßig dichtet Mascha Kaleko. Ja, wir Menschen, wir sind laut, oft zu laut. Leise verborgen singt die Schöpfung Gott ihr Lied. Und der Beter des 65. Psalms versucht uns, auf die Spur der Stille zu setzen, denn er meint, für Gott ist Schweigen Lobgesang. Wir beten diesen 65. Psalm in einer Übertragung des Dichterpfarrers Huib Osterhuis. Wenn Sie mögen, sprechen Sie mit. Stille nun für dich. Stille singen hatte ich dir versprochen. Hör denn wen? Mich? Wer mich? Der dieser Mensch ist, der am Boden ist, der aufstehen will, ein anderer Mensch sein will. Neues Ich. Stille nun. Darf ich deinen Garten betreten, wohnen ganz dicht bei dir? Sicherer auf Erden ist kein Ort. Unwandelbar die hochaufragenden Berge ringsum. So wie im Anfang du die höchsten Fluten bezwungen hast, so sollen einst die Mengen ruhig werden. Und soll zur Ruhe kommen, diese Welt und neu sein. Und dann Stille singen, wie der Wind in Gesträuch und Bäumen rauscht, leise lachend. Als du die Erde besuchtest, überschüttetest du sie mit deinen Reichtümern. Kornfelder, tiefe Furchen, ein weiches Stück Erde, große Sommer, tropfende Wüsten, wohin du deinen Fuß setzt, blüht es. All das singen überall für dich. Die Himmel erzählen die Schönheit Gottes, wir singen. Wie Caspar David Friedrich diesen Moment liebte, schreibt Florian Illis im Zauber der Stille. Wenn hinten am Horizont die Sonne ins Meer taucht, ganz langsam und ihre Strahlen noch einmal kurz die Wolken von hinten beleuchten, bevor sich dann die Abendruhe über das Wasser legt. Alles ist Stille. Das müsste man malen können, denkt er. Er kann. Seine Sehnsuchtsbilder berühren viele von uns. Der große Romantiker Caspar David Friedrich, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr begangen wird. Im Jahr 1810 malt Friedrich das vermutlich kühnste Bild, das er je malen wird, den Mönch am Meer. Monatelang hat er daran gearbeitet, Besucher in seinem Atelier beschreiben das Bild und ständig sieht es anders aus. Erst ist es Nacht, dann Tag. Erst gibt es viele Boote auf dem Meer, dann übermalt Friedrich sie wieder. Das riesige Gemälde, 1,10 Meter mal 1,70 Meter, das riesige Gemälde steht monatelang auf der Staffelei und wird von Woche zu Woche radikaler. Am Ende bleibt nur der Mönch übrig. Und über ihm und um ihn 19 Möwen. Sand, viel Wasser und der unendliche Himmel, der alles wie ein Schlund zu verschlingen scheint. Das Bild eines Verzweifelten. Der düstere Himmel scheint auf den Schultern des Mönches zu lasten. Ist er verloren am Rand des finstern Ufers? Friedrich malt das Bild, als er kurz hintereinander erst seine Schwester und dann seinen Vater verloren hat. Zweifel an Gott, das Erschrecken und das Verstummen angesichts der Nichtigkeit des Menschen und der Urkräfte der Natur. Ist dieses Bild für Sie ein lautes oder ein stilles? Und wie steht es um die Stille in der Musik? Unter den Wegweisern der Stille ist die Musik obenan. Die ersten Konzertsäle entstanden Ende des 18. Jahrhunderts. Plötzlich hörten viel mehr Menschen gemeinsam Musik und sie mussten das lernen, gemeinsam zuhören. Die meisten Sinfonien beginnen darum laut, um die geschwätzige Menge zur Ruhe zu bringen und um die Stille einzufordern, die Musik voraussetzt. Musik duldet keine anderen Geräusche neben sich. Vielleicht braucht es wirklich als Hilfe zum Einstieg in die Stille die Überwältigung. Musik kommt von der Stille her. Musik setzt Stille voraus. Musik steigt aus der Stille auf und entlässt uns wieder in die Stille hinein. Wenn die Musik verklungen ist, erfüllt sie uns eine kleine Zeit lang wie ein Echo in unserer Seele.
Manchmal liege ich und lausche, bang in mich hinein. Kommt das Lärmen noch zur Ruhe, ist das Schweigen rein. Ist die Stimme schon erstorben, die einst in mir sprach. Kommt ein Samen noch zur Reife, das Feld schon brach. Manchmal liege ich und lausche, ob ich noch verstehe, was die Lerchen mir erzählen beim roten Klee. Hör ich noch den Klang der Stille wie vor Jahren heut. hab ich oft vor ihr verborgen, oft zu oft zerstreut. Manchmal liege ich und lausche, und dann kommt es vor, dass der weiche Schoß der Erde hebt mich leicht empor. Und dann höre ich deutlich reden, Lerche, Wind und Klee. Stehe auf und sage Amen, geh nach Haus, ich geh.
Kommt das Lärmen noch zur Ruhe? Fragt Gerhard Schöne. Lärm ist physisch. Lärm kann über Dezibel gemessen werden. Das lernen wir in der Schule. Menschen, die großem Lärm ausgesetzt sind, haben oft schlechter bezahlte Jobs als Menschen mit ruhigerem Berufsalltag. Menschen, die viel Lärm ertragen müssen, wohnen oft an Orten, deren Mieten weniger hoch sind als die für das Wohnen in ruhigeren Gegenden. Stille hat nicht nur, aber auch mit wässbaren Schallwellen zu tun und mit Wohlstand. Einerseits. Andererseits ist Stille auch eine Idee, ein Gefühl, eine Vorstellung. Stille ist etwas in mir. Etwas, das ich in gewisser Weise in mir finden kann, selbst mitten im Lärm. Ein Fußballstar wurde gefragt, welche Geräusche ein vollbesetztes Stadion von sich gibt, wenn er den Ball trifft und der Ball aufs Tor zufliegt. Wenn er den Ball abschlägt, sagt er, hört er keinen Ton, obwohl der Geräuschpegel enorm ist. Dann, weil er als erster weiß, dass es ein Tor wird, jubelt er. Und wieder erscheint es ihm, als wäre es im Stadion komplett ruhig. Dann jubelt seine Mannschaft und dann realisieren die Fans das Tor. Und das dauert eine oder zwei Sekunden. So ist es für den Torschützen. Selbstverständlich lag das Lärmniveau im Stadion die ganze Zeit über bei beachtlichen Dezibelzahlen. Die Welt aussperren. Die Welt aussperren heißt nicht, seiner Umgebung den Rücken zu kehren. Im Gegenteil. Es heißt, die Welt ein wenig deutlicher zu sehen, eine Richtung beizubehalten. Der normale Zustand in unserem Hirn ist Chaos. Das sage ich mir zum Trost meinen Schülern gegenüber. Der normale Zustand im Hirn unserer Schülerinnen und Schüler und auch in meinem ist Chaos. Das merken wir daran, wie schwierig es ist, einfach nur da zu sitzen. Es gibt viele Versuchungen, dann gleich etwas zu tun, sich abzulenken mit dem Smartphone, mit der Arbeit, mit dem Fernseher. Die Möglichkeiten, gestört zu werden, haben sich im Lauf der Zeit dramatisch erhöht und die Stille gerät unter Druck, aber neu ist das nicht. Unruhe gehört zu uns Menschen. Alles Unglück der Menschen kommt davon her, dass sie nicht verstehen, sich ruhig in der Stube zu halten, sagt der Philosoph Pascal im 17. Jahrhundert. Unruhe scheint unser natürlicher Zustand zu sein. Die Gegenwart quält uns und als Reaktion erfinden wir ständig neue Tätigkeiten, die unsere Aufmerksamkeit binden und uns von uns selbst entfernen. Die Weisheit der Religionen, auch unserer Wortreligion, mit der großen Zahl an Vielrednern und Vielrednerinnen wie mich, die Weisheit der Religionen weiß um den Schatz der Stille. Wer es mit Gott zu tun hat, braucht 10 Dinge. Ein Teil Einsamkeit und 9 Teile Schweigen. So heißt es in einem außerbiblischen Jesuswort. Dass man heute in heiligen Räumen, in Kirchen, in Kathedralen besonders leise oder gar nicht spricht, das folgt dieser Vorstellung. Die Stille der Kirchen schafft noch nicht die Stille in dir, aber sie kann eine Hilfe sein. Du bist ewig, du bist nahe. Wir singen den Kehrvers des Liedes 08. Zacharias ist Priester, Priester einer Wortreligion. Draußen betet das Volk, drinnen im Tempel macht sich Zacharias daran, das Rauchopfer darzubringen. Und plötzlich steht ein Engel bei ihm, rechts neben dem Räucheraltar. Die Bibel ist da sehr präzise. Fürchte dich nicht, Zacharias, sagt der Engel, dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären. Du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Das ist eine große Ansage mit viel Worten. Und wie reagiert Zacharias? Er hat Rückfragen. Er fragt den Engel, woran soll ich das erkennen? Das ist selten dämlich, möchte man meinen. Zacharias wird doch sicherlich wissen, woran man eine Schwangerschaft und eine Geburt erkennt. Meine Schüler wissen das. Zacharias wird es schon sehen, er muss einfach abwarten. Aber das ist es wohl, was Zacharias schwerfällt. Er und seine Frau sind sehr alt und haben kein Kind und nun diese Botschaft, auf die Zacharias wohl immer und immer wieder gewartet hat. Woran soll ich es erkennen? Dass sich unsere Wünsche erfüllen? Der Engel wirkt ein wenig beleidigt, wenn er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Der ganz große Dienstweg. Ich komme von Gott. Und dieser Unglaube des Priesters ist unglaublich. Zacharias bekommt ein Zeichen oder eine Strafe, wie man das sehen möchte. Er wird verstummen. Er wird verstummen bis zu dem Tag, an dem sein Sohn Johannes zur Welt kommt. Zacharias ist stumm. Er ist nur da, erstaunt und freut sich und wartet. Als Johannes dann geboren ist, sprudeln die Worte aus Zacharias heraus, ein Loblied an Gott, 12 Verse lang. Eine besonders schöne Zeile aus diesem Loblied lautet, uns wird besuchen das aufgehende Licht. Wörtlich heißt es, der Sonnenaufgang wird nach uns sehen. Johannes, der Täufer, von dem hier die Rede ist, wird übrigens später Stimme genannt werden. Gottes Stimme, die auf Christus hinweist Und diese Stimme kommt aus der Stille. Wie Musik aus der Stille kommt, so auch das Wort. Es ist darum nicht verwunderlich, dass Maria in der Weihnachtsgeschichte so still ist. Maria behielt alle Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Welche Worte? Die Worte der Hirten, die sehen wollten, ob es wahr ist, was sie bei ihren Hürden gehört hatten, und dann hinkamen nach Bethlehem und Josef, Maria und das Kind sehen und von der Engelerscheinung sprachen: Uns ist heute der Heiland geboren. Maria hört das und sie ist still und bewahrt die Stille der Nacht in sich wie eine Arche. Du bist ewig, du bist nahe.
Du bist ewig, du bist nahe.
Samstag. Auf vielen Darstellungen der Kunst wird gemalt, wie Jesus bei der Kreuzabnahme in den Schoß seiner Mutter gelegt wird. Er geht dahin zurück, von wo er gekommen ist. Und die Grablegung bedeutet dasselbe. Jesus kehrt, wie wir alle, dorthin zurück, von wo wir alle gekommen sind, in den Schoß der Erde. Die Kirchenglocken schweigen am Karsamstag. Und was ist das für eine Stille, die Totenstille? Regt sich kein Gefühl mehr? Fließt keine Träne? Kein Schrei? Kein Laut des Kummers? Des Zorns? Ist alles verlöscht? Alle Liebe, alle Wärme, alle Hoffnung? Schweigt Gott? Du bist ewig, du bist nahe. Wir singen das gesamte Lied.
Du bist ewig, du bist nahe.
Aus den 10 Geboten. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte. am siebten Tage. Und darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Ein gesegneter und heiliger Tag scheint in der biblischen Tradition ein stiller Tag zu sein, oder sollte es sein. Gemeint ist ein Tag, der uns freie Zeit schenkt, ein Tag, an dem keine Leistung von mir verlangt wird, ein Tag, an dem ich einfach nur da bin und ausruhen darf, was uns schwerfällt. Sonntagsruhe ist gesetzlich geschützt bei uns. Wer diese Ruhe stört, kann Ärger bekommen. Es gibt sogar Bußgelder wegen Ruhestörung. Ich habe nachgelesen, dieses Bußgeld beläuft sich nicht selten auf einen dreistelligen Betrag. In Extremsituationen, so wie Wiederholungsfällen, kann der Störer sogar durch die Polizeibehörde aus der eigenen Wohnung verwiesen werden. Was ist verboten? Hier gilt die Faustregel: In geschlossenen Räumen gilt die Zimmerlautstärke und im Freien dürfen 50 Dezibel nicht überschritten werden. Die Ausübung mancher Tätigkeiten wie Rasen, Mähen und Heckenschneiden ist ausdrücklich nicht erlaubt. Sonntagsruhe im Sinn des Gesetzes bedeutet also, dass sich Nachbarn nicht stören sollten und dass wir uns darum bemühen, dass Menschen und Tiere von unseren Lebensvollzügen nicht so viel mitbekommen wie im Rest der Woche. Das ist vermutlich nicht das, was ursprünglich gemeint war, aber besser als nichts. Sonntag für Sonntag haben wir die große Möglichkeit, still zu sein. Schweige und höre, wir singen den Kanon Nummer 071. Es ist ein Tag voller Worte gewesen. Es waren so viele Menschen an den See Genezareth gekommen, dass Jesus ins Boot stieg und von dort aus mit den Menschen am Ufer des Sees sprach. Und nun ist es Abend. Lasst uns ans andere Ufer fahren, sagt Jesus zu seinen Freunden. Und sie lassen das Volk gehen und nehmen Jesus mit. Und dann erhebt sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlagen in das Boot, sodass das Boot schon voll Wasser wurde. Und Jesus ist hinten im Boot und schläft auf einem Kissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und Jesus steht auf und bedroht den Wind und spricht zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legt sich und es wird eine große Stille. Und Jesus spricht zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchten sich sehr und sprechen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Ein Boot wie eine Nussschale im Blau des Wassers und darin Menschen mit Heiligenschein. Das Bootsende sieht aus wie eine Schwanzflosse, die nach den Tauen und dem Segel greift. Rechts unten ein Drachenkopf, der über den Bildrahmen hinausragt. Mit aufgerissenen Augen und weit aufgesperrtem Maul scheint er in die Tiefe stürzen zu wollen. Die 6 Ruder am Bug des Bootes greifen nicht mehr. Der dünne Mast scheint jederzeit brechen zu können. Das Segel flattert wie wild. Einer der Jünger hantiert noch am Mast, die anderen im Boot starren in das Unwetter. Und Jesus schläft. Sein rechter Arm liegt am Bootsrand auf einem Kissen, darauf ruht sein Kopf. Arm und Hand sind mit einem langen Tuch verhüllt, dessen Enden weit und schlaff herabhängen, als könne der Sturm hier nicht angreifen. Geborgen und unverletzlich. In der Bildmitte ist einer, der sich dem Schlafenden zuwendet. Er hat die Hand auf Jesu Schulter gelegt. Nicht der Sturm, sondern diese Hand ist es, die Jesus wecken wird. Und Jesus wird aufstehen und das tobende Wasser zum Schweigen bringen. Und es wird eine große Stille sein. Und in der Stille und aus der Stille heraus fragt Jesus nach unserer Furcht und nach unserem Glauben. In der Aufgeregtheit unserer Tage zeigt mir das Bild aus dem Evangeliar der Benediktinerinnenabtei eine Hilfe, der ich glauben sollte. Ich gehe nicht unter. Die Ruhe ist mir nahe und lässt sich berühren und öffnet sich mir. Der Weg zur Stille. Die Weisheit der Klöster ist dafür Lehrmeisterin. Sitzen in der Stille ist eine Möglichkeit, Ruhe zu finden. Eine Möglichkeit. Sitzen in der Stille meint, in aufrechter, gelöster Haltung an einem ruhigen Platz zu sein und auf nichts anderes zu achten, als auf den still fließenden eigenen Atem. Dann kann es natürlich sein, dass es dem Atem geht wie einem Menschen, der lange auf Beachtung gewartet hat und dann, wenn er sie bekommt, hektisch ist oder erstarrt oder nicht weiß, wohin mit Hand und Fuß. Dann kann es sein, dass sich unser Atem verhaspelt, sobald wir auf ihn achten und uns in Unruhe versetzt, wo wir doch in Ruhe achten wollten auf unseren Atem. Es braucht Übung. Auf den Atem achten, nicht wie ich will, sondern wie der Atem von selbst kommt und geht. Nur auf den Atem achten und sonst auf nichts. Und in diesem sonst nichts kommt Stille auf, mehr und mehr, wenn man bereit ist zu dem Preis, den Stille fordert. Stille fordert einzusehen, dass ich sie nicht machen kann. Dass ich nichts machen kann, nichts beurteilen, nichts kommentieren kann, nur auf den Atem achten, wie er gerade kommt und geht. In Meditation begabte Menschen erzählen, dass die stille Achtsamkeit uns auch im Alltag an die Hand nehmen kann und uns lehrt. Sie lehrt uns, freundlich und geduldig zu sein mit uns selbst und mit anderen. Sie lehrt uns, uns selbst und andere nicht zu verachten. Stille Achtsamkeit lässt uns spüren, dass wir alle aus derselben Kraft leben, aus derselben Gnade, unter derselben Liebe. Für solche Stille ist der Sonntag da. Mit sonntäglicher Achtsamkeit im Herzen gehen wir morgen in die vor uns liegende Woche, in die Woche mit ihren Aufgaben und Herausforderungen. Bete und arbeite. Noch so eine Weisheit der Klöster. Amen. Hör in den Klang der Stille. Wir singen ein Lied vom Liedblatt. Der Gemeinde ist Folgendes weiterzusagen. Die Kollektengaben und Spenden vom 16. bis zum 22. Januar betrugen 95 Euro. Die Kollekte der vergangenen Zumutungen im Dezember war bestimmt für Tansania und betrug 750 Euro. Die heutige Kollekte ist für die Anlaufstelle HELP bestimmt. HELP ist eine unabhängige und kostenlose Beratungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie. Sie bietet eine anonyme Erstberatung, professionelle Hilfe und unabhängige Unterstützung. Die Anlaufstelle vermittelt auf Wunsch an kirchliche und diakonische Anlaufstellen weiter und informiert auch über alternative und unabhängige Beratungsangebote. Aus dem Gemeindeleben ist noch Folgendes bekannt zu geben. Am kommenden Freitag ist um 16 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum Novita und um 17 Uhr Gottesdienst im Haus Waldenstein, beide Gottesdienste mit Pfarrerin Felsner. Am kommenden Sonntag ist um 9 Uhr Gottesdienst in Eismannsberg, um 11 Uhr Minikirche hier im Evangelischen Haus am Schlossplatz und am Abend um 18 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl. Auch hier im Gemeindehaus. Kirchlich beerdigt wurden Norbert Klotz aus Altdorf, verstorben mit 66 Jahren, Karl-Heinz Wendt aus Altdorf, verstorben mit 88 Jahren und Frau Erna Weber, geborene Arndt aus Altdorf, verstorben mit 97 Jahren. Wir werden die drei in unser Fürbittgebet einschließen. Lasst uns beten. Zur Ruhe kommen soll die Welt und neu sein, dass es ein Ende hat mit dem Tod, mit den Vergewaltigungen, mit der Angst. Zur Ruhe kommen soll die Welt und neu sein, dass es ein Ende hat mit hartherzigem Beharren auf dem eigenen, mit verächtlichen Worten über die anderen, mit unbarmherzigen Blicken auf die Schwachen. Zur Ruhe kommen soll die Welt und neu sein, dass es ein Ende hat mit Verschweigen und Vertuschen, damit Bitten um Vergebung von Herzen kommen, damit die Wunden von Missbrauch heilen können. Gott, ermutige alle, die im Schatten leben, damit sich die Geknickten aufrichten, die Gedemütigten wehren, die Mutlosen aufatmen. Gott, hülle ein in deine Liebe unsere Verstorbenen und alle, die trauern. Lass es ruhig und neu werden in uns, in deiner Kirche, in deiner Welt. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du Gott segne uns, wir singen ein Kirchentagslied vom Liedblatt. Segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Welt wird sich schon weiter drehen, ohne unser strebsam Sein. Hier sitze ich auf meiner Bank und lehne mich entspannt zurück. Ich tue nichts, denn Gott sei Dank, ich lebe, welch ein Glück. Bin nicht mehr jung und noch nicht alt, hab schon so vieles hinter mir, bin rumgerannt und hingeknallt und sitze trotzdem heute hier. Hab gut zu tun und dennoch Zeit, das übe ich geduldig ein, der Schritt für Schritt Besonnenheit, will eifrig doch gelassen sein. Schon tut, ganz langsam wachs ich hin zu dir. Ich hoff, ich wär ein weiser Mann, voll Gottvertrauen und Kindermut, der tapfer Fehler machen kann, der lacht und liebt und in sich ruht. Hier sitze ich auf meiner Bank und lehne mich entspannt zurück. Ich tue nichts, denn Gott sei Dank,